Und aus diesem Gottesvolk ist der Messias gekommen, Jesus Christus, und über den werden wir heute einfach weiter erzählen mit euch wieder. Und eine nächste Geschichte, sehr anschliessend an die vom letzten Mal, entsprechend mit euch anschauen. Letztes Mal war ja die grosse Diskussion, wo höhere Juden gekommen sind und Jesus gefragt hat, ja, aus welcher Autorität machst du das überhaupt? Wer hat dir überhaupt die Erlaubnis gegeben, das zu machen, was du machst? Und er fordert sie nachher raus mit einer guten Frage, wo sie entsprechend keine Antwort geben. Aber Jesus dann noch sagt, wenn ihr mir keine gebt, dann gebe ich euch auch keine. Ein Stück weit das, was Jerry am Anfang so gesagt hat, Jesus hat einfach keine Antwort gegeben und einfach alles, was er gehabt hat, einfach so verschleudert. Und gleich geht es jetzt mega spannend weiter und heute schauen wir jetzt die Antwort an, die er gegeben hat. Auf eine ganz spezielle Art und Weise wieder. Wir werden miteinander anschauen, wie das schlussendlich weitergegangen ist. Gerade nach dieser Diskussion wurde dann eine Frage gestellt. Matthäus 21, 28, der folgende Idee. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn, er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der antwortete und sprach, ja, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl sie ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihnen danach geglaubt hättet. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte empfingen. Dann nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie einander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, es wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern geben, die ihm Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dir das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, und auf ihn er fällt, der wird zermalmt werden. Und als die Hohepriester und Pharisäer sein Gleichnis hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachten nach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Ja, da ist die Antwort. Relativ sehr deutlich das Mal. Mit euch ein paar Gedanken, mit euch teilen über den Abschnitt. Und schauen, ja, was Jesus hier schlussendlich für eine Antwort gibt und wie er das Bild darstellt.
Ja, ist jetzt gerade noch speziell, haben wir vorhin die Bilder von Israel gesehen. Jetzt gehen wir in diesen Bildern wirklich 2000 Jahre zurück. Da stehen wir in diesem Tempel. Jesus ist umgeben immer noch von diesen Schriftgelehrten und Pharisäern. Und er beantwortet ihnen die Frage nicht. Woher hast du die Vollmacht? Ich habe mir überlegt, hat er sie beantwortet, hat er gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Hat er sie dann gerade gepäckelt. Sie hätten nicht können mit der Antwort umgehen. Wenn er gesagt hat, ich bin der Herr von allen Herren. Boah, das hat es. Und Jesus hat einfach die Weisheit gehabt. Er ist, wo ich mir das überlegt habe, so, ich wünschte mir einen Bruchteil von dieser Weisheit. Keine Antwort zu geben. Wo wir müssen den Menschen keine Antwort geben, wenn wir wissen, sie können gar nicht damit umgehen. Dann geben wir ihnen gescheiter keine. Aber sie sind dem gleich nicht gleich gewesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind ihm nicht gleich gewesen. Ich spüre gleich in dem Moment so ein Anliegen von Jesus für diese Gruppe von Menschen. Es war die Gruppe, die die Religion Israel geleitet hat. Die, die eigentlich Verantwortung hatten in dem Ganzen. Und sie war ihm nicht gleich gewesen. Und er hat sie übergenommen und hat ihnen zwei Gleichnisse erzählt. Und sie haben wie noch einmal die Möglichkeit bekommen, wer Ohren hat, der höre. Er hat ihnen noch einmal gesagt, ihre Beziehung zu Gott und was sie könnten, wenn sie wollten, ändern. Er hat gesagt, was meint ihr aber? Und sie sind da geblieben und haben weiter zulassen. Und wenn er eine Antwort gehabt hat, das hat ein Chaos gegeben und sie wären schon davon gelaufen. Aber weil sie die Antwort nicht bekommen, sind sie da geblieben und er hat noch etwas erzählen. Und er hat gesagt, was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja Herr, und ging nicht hin. Die beiden Söhne haben geantwortet auf die Bitte vom Vater. Und sie haben gegensätzlich geantwortet. Der eine hat ja gesagt, der andere hat nein gesagt. Und dann haben sie noch einmal gegenteilig gehandelt. Und dann hat Jesus die entscheidende Frage gestellt, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sie haben geantwortet, der Erste. Und der Mann im Gleichnis steht für Gott. Und die beiden Söhne sind für zwei Gruppen von Menschen, die verschieden reagieren und verschieden handeln. Vor Gott ist entscheidend, wie wir sein Wort, wie wir auf sein Wort letztendlich reagieren. Sie sprachen, der Erste, was Jesus gefragt hat, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg zur Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, reut ihr es euch nicht, so dass ihr ihm danach geglaubt hättet. Und jetzt legt ihnen Jesus das Zeugnis aus. Zöllner und Huren haben offensichtlich nicht nach dem Willen von Gott gelegt. Aber wo der Johannes der Täufer kam, haben sie Buße da. Und haben die Lehre vom Himmelreich zugelassen und haben daran geglaubt. Eigentlich wie der erste Sohn im Gleichnis, der zuerst Nein gesagt hat, nachher hat er es gereut und hat es gleich gemacht. Und dann der andere Sohn, der Ja sagt, ist eben wie die religiösen Leiter, wie sie, wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrte. Ja, Herr, sagen sie, aber in Wirklichkeit haben sie nicht den Willen von Gott gelebt. Und sie haben die Botschaft von Johannes, dem Täufer, nicht geglaubt. Und Jesus will ihnen dort wie die Realität vor Augen führen. Er hat ihnen gesagt, schaut, ihr seid nach aussen fromm, aber in Wirklichkeit habt ihr unbußfertige Herz. Buße tun und im Herrn glauben ist der Weg zur Rettung. Nicht mit dem Mund fromm reden, sondern auf Gottes Rufen hören und Buße tun. Wie zum Beispiel der Zachäus. Der hat das gemacht. Und Jesus hat gleich gewusst, das Gleichnis reicht nicht. Sie werden es noch nicht checken, nach dem ersten Gleichnis. Und er hat auch gewusst, er hat sie noch nicht zur Selbsterkenntnis geleitet. Und darum hat er ihnen als zweites Gleichnis erzählt. Und das nächste Gleichnis von dem bösen Weingärtner ist, wie man in einer Geschichte so viel packen kann. Es ist ganz extrem. Es ist eine Beschreibung von der damaligen religiösen Leiter. Und es ist eine tiefe biblische Bedeutung. Das Gleichnis hat die ganze Geschichte von Israel reingepackt. Und es erzählt das Heilswerk und ist gerade noch prophetisch, was wird passieren. Das muss man mal jemand in einem Gleichnis so manches Jahr einpacken. Von der Vergangenheit, von der Gegenwart und dann noch prophetisch, was passiert.
Ja, ein spannend, ganz ein extrem spannendes Gleichnis, das wir dann miteinander anschauen. Und es ist auch interessant, ich habe mit dir heute Morgen gesagt, es ist, ich weiß nicht, vielleicht für mich, es ist sehr, sehr offensichtlich. Es ist auch so offensichtlich, dass schlussendlich noch die wirklich nicht hören wollen, verstehen, um was es wirklich geht. Von dem her. Vielleicht ganz kurz zu den zwei Söhnen, das kurz abgerissen. Das eine war die rebellische Antwort, das andere war die religiöse Antwort. Der Rebell, der kehrt schlussendlich, und der Religiöse, der schlussendlich gleich nicht macht, was er und versucht, gut auszusehen. Und es war schon noch ein bisschen abstrakt, in Anführungszeichen. Es war auch für mich ziemlich offensichtlich, aber offensichtlich, wie es mir so gut gesagt hat, Jesus erkannt, dass die zwei Gruppen von Leuten das noch nicht ganz begriffen haben und hat dann noch einen draufgelegt und dann das Gleichnis erzählt, das er da beschreibt. Und was ich ganz spannend finde, der erste Vers ist für mich so interessant. Das heisst dort, ein Hausherr hat einen Weinberg gemacht, Zaun drumherum gemacht, Kälter angelegt, Turm gebaut. Also viel besser vorbereitet und parat machen könntest du es also nicht. Das heisst, die haben wirklich absolut ein parates Stück Land bekommen, um darauf zu arbeiten. Und das finde ich grundsätzlich so interessant. Der Herr tut es grundsätzlich gut vorbereiten, dass wir darauf arbeiten könnten. Und ich habe für mich gesagt, der Herr hat dem jüdischen Volk die ganze Tora und alle Propheten gegeben. Sie haben genau gewusst, was der Herr denkt, und haben genau gewusst, was der Herr will, und genau gewusst, was dem Herr wirklich wichtig ist. Und so geht er nachher fort.
Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Also wie der Marc schon gesagt hat, so mit grosser Sorgfalt hat der Hausherr einen Weinberg vorbereitet, hat alles parat gemacht, was nötig war, was man gebraucht hat und hat das nachher verpachtet. Irgendwelche Weingärtner und ist ins Ausland gegangen. Ich würde jetzt mal sagen, für die Weingärtner war das ein grosses Privileg, diesen Weingärtner zu bekommen. In dieser Zeit hat es viele Tagelöhne gehabt, die haben einfach von der Hand ins Mund gelebt. Und sie haben mit dem Weinberg wie eine Grundlage gehabt zum Leben und wirklich die Möglichkeit und konnten in Freiheit und in eigener Verantwortung ihren Tag gestalten, wie sie wollen. Morgen können ausschlafen und ein bisschen mehr am Abend arbeiten, wie sie das wollen, haben sie selber können machen. Und ja, das ist die Zeit von dieser Weinlese gekommen, wo die Trauben abgelesen worden sind. Und dann hat der Herr Knechte geschickt zu diesen Weingärtnern, damit sie den Anteil an Früchten können holen. Ganz normal. Pacht haben sie müssen da zeisen. Wenn wir in einer Wohnung leben, müssen wir zeisen. Wenn wir ein Feld bewirtschaften können, muss man irgendeine Pacht zahlen. Weiss nicht, es waren vielleicht 150 Kilo Trauben, die sie abgeben mussten, für das, dass sie den Weingarten nutzen können. That's it. Wir haben heute zwar noch eine grosse Diskussion über den Pachtzins,
ja,
Pächter und
so. Spülkerrohe. Genau. Jedenfalls haben sie etwas
sind sie noch müssen googlen.
Logisch ist, etwas müssen abgeben. Ja. Mir ist bei diesem Vers 34 etwas ganz Spannendes einfach in Sinn gekommen. Das habe ich ganz interessant gefunden. Dort heisst es, ja, als in die Zeit der Früchte herbeikam, sandte seine Knechte, damit seine Früchte empfing. Das heisst, er hat irgendwo etwas erwartet. Zu Recht. Und mir ist dann ein Bibelstelle sind aus dem Lukas 18,18 dazu, wo wir diskutiert haben, das war das Gleichnis von Richter und der Witwe. Und da hat es ganz am Schluss einen interessanten Satz. Letzter Halbsatz, 18,8, der zweite Teil, heisst, doch wenn dieser Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Und das ist die Frage. Die Frage, wo hier in dem Sinn die Knechte sollten beantworten, indem dass sie gehen, Frucht ernten. Wird er Glauben finden auf Erden? Und dann geht es ein bisschen anders weiter. He?
Also die Knechte kommen und wollen die Trauben abholen. Aber anstatt dass die Weingärtner ihnen die, sagen wir mal, 150 Kilo Trauben gern, die sie geerntet haben. Weiss ich nicht, vielleicht haben sie 600 Kilo gern, den Rest haben sie für sich behalten, 150 hätten sie sollen abgeben. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Völlig überraschend, wie die Knechte reagieren. Statt denen die Pacht zu geben, töten sie sie oder schlagen sie oder eben steinigen sie, weil sie nicht auf dem Auto war. Krass. Böse Knechte. Oder böse Weingärtner, sorry. Und dann, was hat jetzt der Hausherr weitergemacht? Abermals sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten mit ihnen dasselbe. Der Hausherr hat nicht aufgegeben. Trotzdem, als er den Weingärtner schon mehrere Knechte getötet hat, bringt er noch mehr. Er sagt, noch 10 Knechte gehen. Und statt dass sie die 100 Kilo Trauben geben, töten sie auch die. Die Weingärtner haben oft die neuen Knechte nicht hören. Und die Reaktion von diesen Weingärtnern ist für mich absolut erschreckend. Warum haben die sich so aggressiv verhalten? Obwohl der Herr ja nur das holen wollte, was ihm ja zugestanden wäre. Er wollte ja nur die Pacht und die wäre vorhanden gewesen. Sie sind habgierig geworden. Sie haben auch Dankbarkeit vergessen, dass sie überhaupt in dem Weinberg arbeiten dürfen. Weiss auch nicht, ob sie sich gar nicht daran erinnern, als das ja nicht ganz selbstverständlich war, dass sie den Weinberg bekommen haben. Ich denke, irgendwie war es schon noch mehr gewesen, wie die 150 Kilo Trauben, die sie gerollt haben. Ich glaube, die Weingärtner haben keinen Herr über sich wollen. Und sie haben sich nicht von irgendjemandem etwas wollen sagen. Sie sind eingebildet worden mit der Zeit, vergessen, wem der Eigentümer eigentlich ist von dem Weinberg. Genau. Was bedeutet das Gleichnis? Ja, die Weingärtner sind die Israeliten. Der Knecht sind die Propheten. Und der Sohn ist für Jesus. Gott hat Israel sein Gesetz gegeben und sein Bund. Hat ihnen das Land Kanaan gegeben, hat ihnen alles bereit gemacht. Und sie hätten dort mit der Beziehung zu Gott und in aller Freiheit können leben. Und der Anteil, den Gott von ihnen hat wollen, ist als Gott anerkannt werden. Ich glaube wirklich, es geht nicht um die Trauben, sondern der Hausherr hat Anerkennung wollen. Er hat wollen, dass man immer noch weiss, mir gehört der Weinberg. Die Trauben. Aber ich bin immer noch der Chef von dem Weinberg. Der habt es wegen mir. Er hat ein kleines Dankeschön, das ja das nicht abdeckt wollen. Aber sie haben vergessen, wem das Eigentum ist und sind in Habgier gekommen und, was eben noch das Problem ist, in Götzendienst. Man hat andere verehrt für das, was man hat. Und ja, Gott hat sie aufgefordert, umzukehren, ihm zu hören und sind da mehrere Propheten gekommen in der Vergangenheit. Und mir ist der Lukas 13, 34 gekommen, wo es heisst, Jerusalem, Jerusalem. Die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Gott ist wie unermüdlich gewesen an dem Punkt. Er hat immer wieder Propheten geschickt, als sie den Gott anerkennen. Er hat den Daniel geschickt, er hat den Jesaja geschickt, er hat Jeremia geschickt und schließlich der Johannes der Täufer. Einfach so, der Jesaja ist in zwei Stücke gesagt worden. Also wirklich dort. Sie haben sie verworfen, sie haben sie getötet. Die religiösen Führer in dem Gleichnis. Sie haben wie gesagt, habt ihr wandelt in euren Vorfahren inne. Ihr tut Gottes Forderungen und die Knechte, die kommen, ablehnen. Genau. Wie geht die Geschichte weiter? Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Der Herr hat wirklich nicht aufgegeben. Nach mehreren Knechten, die er verloren hat, hat er ihnen den Sohn geschickt. Und der Sohn wäre noch einmal die ultimative Chance gewesen zum Aufräumen. Es ist wie noch einmal eine Möglichkeit mehr. Hätten sie jetzt eingehängt und gesagt, hey, klar, auf den Sohn hören wir, dann wäre es vergeben gewesen. Knechte sind Knechte, der Sohn ist der Sohn. Wenn sie jetzt eingehängt hätten, hätten sie etwas gut machen können. Sie hätten sich versöhnen mit dem Hausherr und ihm geben, was ihm zusteht. Und wie die Beziehung wieder in Ordnung bringen. Doch, wie haben die Weingärtner reagiert? Nächste Stufe. 38, 39. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wo der Sohn gekommen ist, haben sie nicht die Chance vor Versöhnung gesehen, sondern ihre rebellischen Gedanken sind davon geprägt, Habgier. Wir wollen keine anderen Erbe, der Weinberg gehört uns. Ja. Tatsächlich haben sie den Sohn tot. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt plötzlich in der Gegenwart an. Bis jetzt war es die Geschichte von Israel, die Propheten und, und. Und jetzt, an diesem Punkt im Gleichnis, sind wir in der Gegenwart. Der Sohn werden sie töten. Schon 4 Tage später von dort wird der Sohn verhaftet. Er redet so in Bilder mit ihm, dass sie ihm immer noch zuhören. Und wer Ohren hat, der höre. Wer hat verstanden, was Jesus dort sagt? Und der Sohn ist die ultimative Chance für alle Menschen, sich mit Gott zu versöhnen. Bis heute. Und dort bekommt das Gleichnis eine prophetische Bedeutung. Wir kommen jetzt in etwas anderes hin.
Ja, es ist schon interessant, wenn wir das lesen, das ist ja mir relativ simpel. Das ist relativ schnell verständlich, wer die Weingärtner sind und schlussendlich wer die Knechte sind. Und der Hebräerbrief schreibt interessant, im Hebräer 1, 1 und 2 schreibt die folgende Aussage. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und vielerlei Weise geredet hat, den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch seinen Sohn, den Eingesetzt zu werden, weil wir alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Genau das. Zuerst passt extrem gut zu dem gleichen zuerst mal, sind all die Propheten gekommen und nachher am Schluss noch der Sohn. Und nachher? An diesem Punkt stehen wir jetzt und jetzt stellt er eine Frage. Jetzt kommt die Frage natürlich als Konsequenz. Einfache Frage. Einfache Frage aufgrund von dieser Geschichte, die im Vers 40 kommt von dem her. Oder?
Ich habe mir zuerst schon noch überlegt, die Weingärtner sind schon unmöglich gewesen. Böse in ihrem Herz, rebellisch. Was denken sie, wenn der Sohn kommt? Überlegen sie nicht, dass der Weinberg gar nicht drin ist. Aber ich habe nachher auch überlegt, manchmal meinen wir plötzlich, Sachen sind ein Eigentum von uns, die gar nicht sind. Es passiert relativ rassig. Es kommt jetzt gerade, das habe ich mir gar nicht daheim überlegt, aber es kommt gerade, wir sind mal auf Amerika. Und dann haben wir Sachen gehabt, natürlich, und die Leute haben die ausgelehnt. Und wo wir heimgekommen sind, haben auch viele Leute gemeint, es gehört rein.
Kein Witz.
Das ist wirklich kein Witz. Eine Kollegin hat mein Schaufeln-Duvet ausgelehnt, das ich von meiner Mami bekommen habe. Die Schaufeln für das Kinderbett. Und sie hat einfach gesagt, nein, das ist meins. Und er hat gesagt, nein, es ist wirklich meins. Die haben es nicht geglaubt. Dann hat er gesagt, komm, schneiden wir es auf. Wenn es schon voll drin hat, ist es mir. Und wenn es ein normales Duvet ist, ist es dir. Und es hat schon voll drin gehabt. Aber wir eignen uns sehr schnell Sachen an. Die Welt, wem gehört jetzt auch die? Wer hat die gemacht? Das gehört doch mir. Mein Land, das gehört aber sicher mir. Bist du sicher, wem hat das Land überhaupt mal gehört? Und. Das Land, wo wir uns aus haben, hat mal mein Grossvater gehört, aber er musste es verkaufen in der Gemeinde, weil seine Tochter geheiratet hat und er musste einen Brautpreis zahlen. Das ist das gemein. Aber mein Papi hat das Vorkaufsrecht bekommen, weil es mal seinem Vater gehört hat. Und so weiter. Aber warum gehört es jetzt einfach mir? Einfach, weil ich dort unterschrieben habe. Meine jetzt wirklich, das Land gehört jetzt zu 100% mir. Dein Haus. Von wo hast du es? Von wo hast du das Geld? Wenn man dem Kind manchmal Geld gibt, meinen sie plötzlich, es gehört alles in. Aber das habe ich gekauft. Ja, von wo hast du das Geld gehabt? Aha. So schnell sind die Sachen einfach uns, so weit weg von diesen Weingärtnern sind wir nicht. Und schon nur das Gestör mit dieser Malachi-Stelle. 10% gehört mir. Das kann die Köpfe höchlen schon. 10%? Gott sei Dank. Das kann ich nicht mehr leben. Das habe ich nicht eingesagt. Spürt ihr es? Zuerst denken wir, wenn die Geschichte lesen, leck, die Weingärtner. Aber tun wir es wirklich ab in unser Leben nie, sind wir sehr, sehr schnell Weingärtner. Wie es kommt jemand und sagt, ich bin auch noch verwandt, das Land gehört auch noch mir. Oder Land, wo die Bauern pachten, nachher meinen sie, es gehört ihnen. Es passiert relativ schnell. Es braucht, also, wir sind 2 Jahre in Amerika gewesen, da haben die Leute schon das Gefühl, das Zeug gehört ihnen. Und wenn du etwas 10, 15 Jahre, wenn es dein Vater schon gepachtet hat, also dann gehört sie jetzt uns. Nein, auf dem Zettel steht etwas anderes, gehört jemand anderem. Und ich denke, wie viel ernennen wir einfach unser Eigentum. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, genau, haben wir einfach mal Glück gehabt, sind Weingärtner gewesen und haben den Weingarten bekommen. Ja. Genau.
Jetzt kommt der Vers 40.
Jetzt kommt der Vers 40, genau. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Und dort ist Jesus so gut, er hat die Menschen so ab, sie haben noch nicht gemerkt, dass sie in dem Gleichnis vorkommen. Sonst hätten sie nicht so geantwortet. Sie sprachen zu ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Sie haben mitgedacht, sie haben verstanden. Gleichnis, einfach das Gleichnis haben sie verstanden. Dass die Weingärtner mit der Tötung vom Sohn die letzte Chance verpasst haben. Wer will er noch schicken nach dem Sohn? Und dann hat sie Jesus ganz direkt angesprochen. Sie sind immer noch in dem Gleichnis gewesen und jetzt holt er sie ab. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Er kommt auf etwas zurück, was sie kennen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und er ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus hat sie erinnert an Psalm 118, wo sie kennt haben, hat verwiesen auf den. Und Jesus hat sich hier offenbart, hey, ich bin der Eckstein. Bauleute sind da, die religiösen Führer, wo Gottes Reich eigentlich bauen sollte, aber nicht machen. Und Jesus ist mir dort begegnet und hat gesagt, hey, ihr verwerft mich. Ihr wollt euch ein eigenes frommes Werk bauen, aber mich akzeptiert ihr nicht. Ihr glaubt nicht, ihr ignoriert, ihr verachtet, ihr verleumdet und schließlich werdet ihr mich in nur 4 Tagen töten.
Ja. Ich finde, die Aussage nachher ausspannend vom 43 vor allem nachher, hat er gesagt, hört, es wird nicht weggenommen. Es wird nicht weggenommen und jemandem Geld und Frucht bringt. Und ich merke, das ist für mich fast, wenn überhaupt, die wichtigste Aussage innerhalb von dem Gleichnis, wo ich persönlich merke, für mich, die will ich verhindern. Das ist das, was ich verhindern in meinem Leben. Dass das, wo mir anvertraut wird, weggenommen wird und jemandem gegeben wird, der Frucht bringt. Und dort können wir auch irgendwo herkommen. Dass wir als Menschen irgendwo etwas bekommen haben, wo wir damit könnten fruchtbar sein. Wenn wir es aber nicht richtig nutzen, dann wird er es wegnehmen und jemand anderem geben, der damit etwas machen wird. Und ich merke, das ist das, was für mich einfach so der Punkt ist, sagen, okay, das will ich nicht. Ich will können mit dem, was der Herr mir gegeben hat, das mal erkennen, dass ich es vom Herrn bekommen habe, und mit dem, was der Herr mir gegeben hat, dann etwas machen, dass es fruchtbar ist. Und die Frucht bringt. Und sonst, es bringt ja regelmässig Frucht. Das sagt er, ja, das ist wichtig. Die Formulierung, die deutsche Formulierung, die hebräische oder griechische Formulierung, das ist eine kontinuierliche Frucht ein kontinuierliches Frucht bringt, einmal schnell ist vorbei, sondern es bringt immer wieder Frucht. Und das ist ja tatsächlich so. Ein Reben bringt, wenn man sich ein bisschen pflegt, immer wieder Frucht. Und genau das ist die Idee, dass wir immer wieder Frucht bringen. Und dann merke ich, das ist für mich so der Punkt, wo ich mir sage, das ist lustig, das schon, wenn ich meine Farben anschaue, das ist schon der Vers, der schön hoffnungsvoll angestrichen ist bei mir. Und ich weiss, ich bin der, der zu denen gehört und von den Juden bekommen hat, weil sie es nicht gemacht haben. Ich gehöre zu denen. Ich bin Teil von dem Volk, das bekommen hat, damit ich Frucht bringen kann. Vorher hätte ich nicht können. Wenn die Juden hätten, hätten wir nicht. Aber die Juden waren so halsstarrig und bockig und haben das Gut, was sie bekommen haben, nicht wirklich so behalten wollen und haben gefunden, es ist meins, dass sie gefunden haben, ich nehme sie weg von euch und gebe es jemand anderem, der Frucht bringt. Und das ist etwas, was ich merke, wo ich unbedingt will. Ich habe es jetzt bekommen, als Zweite. Jetzt wäre cool, wenn es nicht den Dritten gäbe nach mir. Das fände ich noch so gut.
Ja. Genau, ich lese den Vers noch einmal. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Die Priester und Pharisäer haben den Tempel gehabt, sie haben Gottesdienste können feiern, sie sind verantwortlich gewesen, dass das Reich Gottes wächst. Und jetzt ist der Punkt da, ich werde es euch wegnehmen und ich werde es den Heiden geben. Dir und mir. Und Gott hat das Wort wahr gemacht. 6 Wochen später hat der Heilige Geist ausgegossen. Über die Jünger. Und das Evangelium ist zu allen möglichen und unmöglichen Heiden gewandert.
Genau.
Und die Juden haben verloren, ihre Autorität, ihre Position. Der Tempel ist 70 nach Christus weg, ihre Stadt und ihr Land ist weg. Die Römer haben Jerusalem erobert und der Tempel ist buchstäblich auseinandergenommen worden. Die Ablehnung von Jesus im Eckstein hat Konsequenzen. Und mir ist letztlich etwas einfach so aufgefallen, wir haben gerade darüber diskutiert, stehen wir nicht im Herrn Weg, wenn er das Reich Gottes bauen will. Sind wir vorsichtig mit Urteilen über Sachen, die er macht, wenn die Menschen vielleicht ein bisschen anders aussehen oder was auch immer. Wie schnell wenn wir irgendwo Reich Gottes stoppen? Und das ist gefährlich. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Nicht ganz einfach. Der Eckstein Jesus hat für alle die entscheidende Bedeutung. Und jetzt sind wir wieder viel versuchen, auch wieder wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, eine neutrale Position zu beziehen. Und zu halten Jesus gegenüber. Aber Jesus ist der Eckstein, ist der Stein, wo kein Mensch dran vorbeikommt, früher oder später. Wer auf ihn baut, wird ewiges Heil haben. Wer gegen ihn Position bezieht, wird an ihm zerschellen. Nicht gerade heute, nicht auch morgen, aber irgendwann ist. Und wer nicht auf ihn baut, sondern auf etwas anderes vertraut, niemandem vertraut, außer auf sich selber, hat kein Fundament und wird schliesslich im Gericht von Gott getroffen und zermalmt. Der Eckstein ist für jeden Mensch schicksalsbestimmte Bedeutung. Versuchen wir nicht länger neutral zu bleiben, sondern vertrauen und bauen wir unser Leben auf ihn. Zerschellen oder zermalmen. Es ist nicht so ein einfacher Text. Wie reagieren jetzt die Pharisäer auf das? Und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Jetzt, der Ding. Das ist wie so das 20 Kind runter bei denen und den Fotos anbewegen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Jetzt nach beiden Gleichnissen haben sie erkannt, dass er von ihnen redet. Sie haben erkannt, dass sie der zweite Sohn sind. und unbußfertig sind, nur nach aussen einen fromm sind, nicht wirklich gehorsam. Und sie haben auch gecheckt, dass sie die bösen Weingärtner sind, wo das Anteil, wo ihm Gott zusteht, nicht geben wollen. Dass sie die sind, die den Sohn werden töten. Und so weiter. Und hier hatten sie wie noch eine Chance gehabt, für zum Buss zu tun. Sie hätten noch einmal können umdrehen. Weisst, der Herr hat eine Geschichte erklärt, hat mir die ganzen Zusammenhänge erklärt. Aber lassen wir die Botschaft in unser Herz ziehen. Das ist der entscheidende Punkt. Tue ich mein Herz auf? Tue ich Buss? Passiert etwas mit mir? Oder schaue ich einfach die grossen Zusammenhänge an? Aber weil ihr Herz schon hart war, wie Stein, Gott gegenüber, ist es noch viel härter geworden. Und sie haben einfach danach geachtet, ihn zu töten. Sie haben gerade noch ein bisschen Angst vor dem Volk. Aber ja, das wird auch gleich auf die Seite gehen. Und Jesus beschreibt die Weingärtner als Menschen, die keinen Gott über sich haben wollen und niemandem wollen unterstellt sein. Und ich merke, das haben wir Menschen in uns. So schnell sind wir dort rebellisch. Ich weiß nicht, bei mir kommt es sehr schnell. Muss mir dann auch nicht mehr sagen, was ich machen muss. Passiert gerade etwas. Das gehört doch mir. Und. Und ja, ich habe mir schon wirklich überlegt, was für eine Weingarten hat mir Gott gegeben. Was für ein Mass an Gesundheit und Fähigkeiten. Was für eine Lebensumgebung hat er mir gegeben. Und wie lebe ich und wirke ich dort drinnen. Und Gott will wirklich auch von uns ein Anteil an Früchte. Weil auch Gott will in unserem Leben Gott sein. Das hat er, das ist sein Charakterzug. Ich bin der, ich bin. Er will Herr sein. Und in uns ist das Verlangen, unser Leben selber zu bestimmen und alles für uns selber zu behalten und nicht frei zu sein. Darum merke ich, prüfen wir wirklich unser Herz. Ist mein Herz wirklich Gott unterstellt? Und ich habe einfach so gemerkt, Herr, bewahre mich vor dem harten Herz von diesen Weingärtnern. Ich habe gemerkt, beim Vorbereitungsjahr habe ich gedacht, hey, sie sind mega böse. Und je mehr ich das ein bisschen verdauen, habe ich gemerkt, hey, wie nöch bin ich an einem Weingärtner. Wie schnell bin ich auch rebellisch. Wie schnell habe ich das Gefühl, das gehört mir. Und die Lösung ist wirklich Buss tun. Und Gott soll uns helfen, dass wir wirklich auf Jesus, den Eckstein, unser Leben bauen können. Habt ihr nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und er ist ein Wunder vor unseren Augen. Auf den Eckstein können wir bauen. Und wir haben hier einfach zum Abschluss noch einmal den Vers aus dem Lukas. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem. Und jetzt sagt er, was er eigentlich hat wollen. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das wird Jesus uns so unter seine Flügel nehmen. Wie ein Huhn ihre Bibel. Wenn wir das. Oder wenn wir einfach, ja, haben wir jetzt genug gehört. Selber um die Bibel. Mhm. Merci für Zuhören. Nehmt es mit und es ist schwere Kost zum Verdauen.